SRF 1.
.30 Uhr, informiert in den Mittag mit dem Rendezvous. Was ist eine richtige Frau? Das Urteil zur Sprinterin Caster Semenya und die Diskussion um den Einfluss männlicher Hormone im Sport, gleich hier. Venezuela erwacht nach dem Putschversuch und fragt sich, was war in Oppositionsführer Guaido gefahren?
Es scheint so, als ob er seinen Plan einen Tag vorziehen musste, weil er wohl irgendeine undichte Stelle vermutete,
sagt der Venezuela-Kenner im Rendezvous-Interview. Mehr zum Leben, die Erst-Mai-Forderung der Gewerkschaften. Wir haben abseits der Kundgebungen nachgefragt, wovon brauchen Sie mehr?
Es gibt so viel Armut in Familien. Und das ist etwas, das man vielleicht auf den ersten Blick nicht sieht, aber wenn man ein bisschen tiefer hineinschaut, merkt man, wie schwierig das ist.
Mit dem neuen Kaiser beginnt in Japan eine neue Ära, in einem zutiefst verunsicherten Land.
Bislang hat man es geschafft, auf erstaunliche Weise die Auswirkungen des Abstiegs zu managen. Aber es zeigen sich doch Fälle, wo man merkt, dass Japan an seine Grenzen stößt, weil es einfach nicht mehr genug Leute und nicht genug Fachkräfte hat.
Der langjährige Japan-Korrespondent Wieland Wagner zeichnet das Bild eines Landes im Abstieg im Tagesgespräch um 1. Rendezvous diesen Mittag mit Ivana Pribakovic. Caster Semenya ist jene südafrikanische Läuferin und Olympiasiegerin auf 800 Metern, gegen die andere Frauen kaum eine Chance haben. Der Grund? Semenya hat von Natur aus einen überdurchschnittlich hohen Testosteronspiegel. Deshalb wollte der Leichtathletik-Weltverband Semenya dazu zwingen, ihren Hormonhaushalt mit Medikamenten künstlich zu senken, um für fairere Rennen zu sorgen. Dagegen haben Semenya und andere Betroffene vor dem Sportgerichtshof in Lausanne geklagt. Ihr Rekurs wurde abgewiesen. Ein weitreichender Entscheid. Sportredaktor Silvan Schweizer.
Drei Richter haben während 7 Monaten alle Argumente abgewogen und heute ihr Urteil publiziert. Die neue Regel des Leichtathletik-Weltverbands IAAF ist rechtsgültig. Caster Semenya ist also gezwungen, künftig Medikamente einzunehmen, falls sie weiterhin bei den Frauen starten will. Das Blut der 800-Meter-Spezialistin darf maximal 5 Nanomol körpereigenes Testosteron pro Liter aufweisen. Der Entscheid ist überraschend, zumal die Studie, die der Regel zugrunde liegt, umstritten ist. Sie besagt, dass intersexuelle Athletinnen wie Caster Semenya einen Wettbewerbsvorteil von bis zu 4,5% haben. Doch Wissenschaftler haben etliche Unsauberkeiten aufgedeckt. Das Urteil markiert einen Wendepunkt, denn auch in anderen Sportarten gibt es Athletinnen und Athleten, die von Natur aus Vorteile mitbringen. Man darf gespannt sein, wie andere Verbände damit umgehen. Für Caster Semenya bleibt nun höchstens die Möglichkeit, das Urteil an ein anderes Gericht weiterzuziehen, zum Beispiel an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg.
Soweit das Urteil aus Lausanne und damit direkt weiter zu Wissenschaftsredaktorin Katrin Kapretz. Sie haben das noch druckfrische Urteil vor sich. Wie gut ist denn ein solcher Grenzwert für Testosteron wissenschaftlich abgestützt? Also kann dieses Hormon wirklich eine verlässliche Grenze ziehen zwischen der Frauen- und der Männerkategorie im Spitzensport?
Nein, diese Grenze zu ziehen, das schafft auch Testosteron nicht. Da weiß man heute einfach viel zu viel darüber, wie komplex da verschiedene Sexualhormone zusammenspielen und auch andere Faktoren wie Gene mit hineinspielen, wenn es um die Entwicklung des Geschlechts geht. Beim Testosteron anzusetzen ist verlockend, weil man weiß, dass es tatsächlich eine aufbauende Wirkung auf den Muskel hat. Aber selbst hier ist bis heute offen, wie viel ein erhöhter Testosteronspiegel tatsächlich zum Gesamteffort einer Spitzenleistung im Sport beitragen kann. Da braucht es ja noch so viel mehr. Ausdauer, Ehrgeiz, Disziplin. Die Sportlerinnen und Sportler müssen zum richtigen Zeitpunkt ihre Leistungen abrufen können. Also Testosteron allein macht noch keine Spitzenathletin aus. Und entsprechend uneinstimmig fiel auch das Urteil aus Lausanne aus. Am Sportgerichtshof stimmte ja einer der Richter gegen die anderen beiden.
Der Leichtathletikverband argumentiert ja, es brauche eine Regel, um für Fairness im Frauensport zu sorgen. Das klingt ja schon einleuchtend.
Ja, das tut es. Aber man muss wissen, der Internationale Leichtathletikverband hat ja selber untersuchen lassen, wie stark sich die Leistung unterscheidet zwischen Athletinnen mit höheren Testosteronwerten im Vergleich mit ihren Konkurrentinnen. Lediglich in 5 Disziplinen fanden sie einen signifikanten Vorteil von zwischen 2-4,5%. Aber unter den mehr als 1300 Blutproben, die dafür untersucht wurden, fanden sich mindestens gleich viele Proben von gedopten Athletinnen wie von solchen, die aufgrund einer hormonellen Störung, also eben auf natürliche Weise höhere Testosteronwerte im Blut haben. Also wenn es dem Internationalen Leichtathletikverband tatsächlich um mehr Fairness geht, dann würde seine Anstrengungen wahrscheinlich effektiver in Anti-Doping-Maßnahmen investieren, statt in ein wissenschaftlich wackelig abgestütztes Regelwerk.
Danke für die Einschätzungen, Katrin Kapretz von der Wissenschaftsredaktion. Nun weitere Nachrichten des Tages mit Jonas Liniger.
Die Verkehrskommission des Ständerats hat 3 Verkehrsprojekte abgelehnt, für die sich der Nationalrat in der Frühlingssession ausgesprochen hatte. Abgelehnt hat die Kommission die Bodensee-Thurtal-Straße, die Lückenschließung der Zürcher Oberland-Autobahn und den Muckenberg-Tunnel, das teilen die Parlamentsdienste mit. Da weder der Inhalt noch die genauen Kosten der Projekte bekannt seien, habe die Kommission es abgelehnt, diese in den aktuellen Ausbauschritt der Nationalstraßen aufzunehmen. Die Reisebestimmungen für Flüchtlinge, die sich in der Schweiz aufhalten, sollen verschärft werden. Der Bundesrat hat eine entsprechende Verordnungsänderung in die Vernehmlassung geschickt, wie er in einer Mitteilung schreibt. Heute dürfen anerkannte Flüchtlinge nicht in ihr Heimat- oder Herkunftsland reisen. Künftig könnte der Bund dieses Reiseverbot auf andere Staaten ausweiten. Flüchtlinge mit derselben Staatsangehörigkeit dürften dann zum Beispiel auch nicht mehr in Nachbarländer ihres Herkunftslandes reisen, außer sie erhalten vom Bund eine Ausnahmebewilligung. Für Gummiboote ohne Motor und andere kleine Boote gibt es ab nächstem Jahr keine Promillegrenze mehr. Das hat der Bundesrat entschieden. Weiterhin muss das Boot jedoch von einer Person gesteuert werden, die fahrtüchtig ist. Vor 5 Jahren wurde für alle Fahrer von Booten und Schiffen die 0,5-Promille-Grenze eingeführt. Man habe jedoch festgestellt, dass dies bei kleinen Booten kaum durchzusetzen sei, so der Bundesrat. Außerdem gehe von diesen kleinen Booten und Schlauchbooten eine geringere Gefahr aus als von größeren Schiffen mit Motor. In London ist die Erweiterung des Flughafens Heathrow einen Schritt näher gerückt. Ein Richter an einem der höchsten Gerichte des Landes lehnte Klagen von Umweltaktivisten gegen die geplante dritte Piste ab. Über die Erweiterung des größten europäischen Flughafens wird seit Jahrzehnten gestritten. Das aktuelle Projekt wurde vom britischen Parlament letztes Jahr genehmigt. Gerechnet wird mit Kosten von umgerechnet über 18 Milliarden Franken. Mit den Arbeiten soll 2021 begonnen werden. 5 Jahre später könnte die neue Piste in Betrieb genommen werden. Umweltaktivisten hatten wegen der zusätzlichen Luftschadstoffe und des Lärms geklagt. Weltweit haben antisemitische Gewalttaten zugenommen. Forscher der Universität Tel Aviv berichten, dass Angriffe auf Juden im Jahr 2018 um 13% zugenommen hätten, auf beinahe 400 registrierte Gewalttaten. Dies stelle einen Höchststand seit mehreren Jahrzehnten dar, so die Forscher. Besonders stark zugenommen habe antisemitische Gewalt in Deutschland. Dort seien Juden rund 70% häufiger angegriffen worden als im Vorjahr. Das Wetter. Am Nachmittag gibt es in der ganzen Schweiz viel Sonnenschein bei 18 bis 21 Grad. Im Wallis und im Tessin sind bis 23 Grad möglich. Morgen ist es vor allem im Osten und Süden zunächst noch ziemlich sonnig. Dann kommen von Westen her Regen, Gewitter und kräftige Böen auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 15 und 18 Grad.
Auf der einen Seite junge Demonstranten, unter ihnen einzelne Soldaten. Auf der anderen Seite mehr Soldaten, einzelne Panzer, Tränengas, brennende Autos. Und vor dem Präsidentenpalast Anhänger Maduros mit der sozialistischen Fahne. Szenen in Venezuela gestern. Venezuela erwacht in diesen Stunden. Wir versuchen, etwas Klarheit in die Situation zu bringen und sprechen deswegen mit dem Südamerika-Experten Günther Mayhold. Er ist stellvertretender Direktor der regierungsnahen Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. US-Außenminister Mike Pompeo sagte gegenüber CNN, für den venezolanischen Präsidenten Maduro sei schon auf dem Rollfeld ein Flugzeug bereitgestanden, doch dann hätte ihn Russland überzeugt zu bleiben. Ist das glaubwürdig oder ist es Propaganda der USA, um den Gegner Maduro zu demoralisieren?
Das ist natürlich Teil der Kampagne, dass man versucht, einen unmittelbaren Machtübergang darzustellen und zu simulieren und der Bevölkerung den Eindruck zu vermitteln, es bräuchte nur noch einen kleinen Schubs und dann ist Maduro aus dem Geschäft. Das ist aber etwas Vergleichbares, was wir auch schon bei den Versuchen gesehen haben, über die Bereitstellung humanitärer Hilfe in Kolumbien an der Grenze eine ähnliche Haltung der Bevölkerung hervorzurufen.
Die USA unterstützen Oppositionsführer Guaido. Was erhoffen Sie sich denn von ihm?
Nun, er soll eben die Sicherheit der USA wiederherstellen. Das geht um ein Thema, das vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so sichtbar ist. Venezuela ist heute ein zentraler Outlet für Kokain, was aus Kolumbien kommt. Venezuela hat umfassende Erdölressourcen. All dies ist natürlich unter den geopolitischen Logiken, die gegenwärtig in Washington dominieren, ganz zentral. Und letztendlich spielt man da natürlich auch auf die Frage ab, ob es nicht im Rahmen einer gewissen Domino-Theorie auch dann dazu kommen würde, dass Kuba wanken würde.
Sie sprechen ein wichtiges Thema an, Kuba. Die USA drohen bereits Kuba mit Sanktionen, falls es seine Unterstützung für Maduro nicht stoppe. Wie schmerzhaft werden denn solche Sanktionen für Kuba?
Das ist nur schwer vorauszusehen, weil wir gegenwärtig vor allem die Strategie der USA erkennen, mögliche wirtschaftliche Interessen an Kuba zu schädigen, indem man das Kapitel 3 der Helms-Burton-Gesetze in Kraft gesetzt hat, was es eben erlaubt, gegen ausländische Investoren in Kuba vorzugehen. Aber erweiterte Sanktionen könnten nur den Zugang Kubas zu Lieferungen mit Lebensmitteln und Medikamenten betreffen. Aber da gibt es ja sicherlich auch alternative Märkte, auf die das Land zugreifen kann.
Schauen wir die andere Seite an. Russland. Russland hat andere Interessen als die USA. Es hat unter anderem viel Geld investiert in Venezuela. Worum geht es Russland außerdem?
Russland geht es natürlich um diese Kredite, die man gegeben hat, für die man entsprechende Erdöllieferungen erwartet. Das ist dasselbe wie im Fall China. Zum anderen nutzt Moskau natürlich Venezuela als so ein Gegenbeispiel zur Ukraine. Das heißt, man unterstützt hier eine Regierung, die den USA gewisse Schwierigkeiten im eigenen Hinterhof machen und meint damit natürlich auch einen Impact bei Präsident Trump zu erwirken.
Oppositionsführer Guaido rief gestern zu einem Machtwechsel auf, erschien sich seiner Sache sehr sicher. Was ist da aus seiner Sicht denn schiefgelaufen?
Es scheint so, als ob er seinen Plan einen Tag vorziehen musste, weil er wohl irgendeine undichte Stelle vermutete. Und das führte dazu, dass alle überrascht waren. Die Bevölkerung war nicht vorbereitet, seine eigene Unterstützergruppe war aber nicht vorbereitet. Und letztendlich war es auch so schlecht orchestriert, dass offensichtlich nur 30 bis 40 Militärangehörige ihm Gefolgschaft geleistet haben. Also hier sind eine Fülle von verschiedenen Planungen wohl durcheinander geraten und das schädigt natürlich seine Durchschlagskraft in der Zukunft.
Guaido ruft zu neuen Demonstrationen auf. Wie groß ist denn jetzt die Wahrscheinlichkeit angesichts der Ereignisse gestern, dass ihn Maduro heute verhaften lässt?
Sicherlich wird Maduro das nicht coram publicum machen, sondern wird, wenn er daran denkt, dies an einem geeigneteren Moment durchführen. Entscheidend ist natürlich, dass Guaido die Zeit wegläuft. Er kann nur sich profilieren mit Massenmobilisierungen und da wächst natürlich auch die Frustration der Bevölkerung, weil sie keine Ergebnisse sieht. Insofern versucht er natürlich durch solche spektakuläre Aktionen dann immer wieder einen Impuls zu setzen.
Sagt Günther Mayhold, Lateinamerika-Experte der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik im Rendezvous. Und so geht es in der Sendung weiter. Der Kluge reist im Zuge. Auch im neuen Problemzug. Wir haben den Dostozug getestet. Der 1. Mai in der Schweiz, die Reportage von der Berner Gewerbemesse BEA und der 1. Mai in Ungarn. Bist du mit Premier Orbán? Wenn nicht, verlierst du deine Stelle. Ein Beispiel aus Budapest. Und wenn sich links und rechts in Steuerfragen einig sind, ein anderer Blick auf die Steuer-AHV-Vorlage, über die wir in 3 Wochen abstimmen. Die Zugstüren haben sich wie von selbst geöffnet heute Morgen beim neuen Fernverkehrs-Doppelstockzug Dosto. Aber das ist nicht selbstverständlich. Der Zug des Herstellers Bombardier zwingt die SBB, alte Waggons ohne Klimaanlage einzusetzen, denn er produziert auf Testfahrten bis anhin so viele Pannen, dass an einen flächendeckenden Einsatz bis jetzt daran nicht zu denken war. Heute haben SBB und Bombardier nun die Medien auf eine Dosto-Zugsfahrt von Zürich nach Basel mitgenommen. Ivan Santoro, Sie sind mit dem Problemzug gefahren. Ihr Eindruck, sind die Pannen behoben?
Nein, pannenfrei ist er noch nicht, aber es sind weniger geworden. Oder sagen wir es mal so, der neue Bombardier läuft etwas stabiler. Toni Hähne, der Chef des SBB-Personenverkehrs, hat positiv herausgestrichen, dass die 12 neuen Züge, die bereits seit Fahrplanwechsel regulär auf Interregio-Strecken im Einsatz sind, so wie heute Zürich-Basel, nun eine Woche pannenfrei unterwegs gewesen seien. Das wertet die SBB also als positiv. Man habe die Türstörungen um die Hälfte reduzieren können, dank neuer Software und dank neuer Maßnahmen habe sich auch der Fahrkomfort verbessert. Aber trotzdem, es kommt immer noch im Schnitt alle 3000 Kilometern zu einer Störung. Zum Vergleich, bei den bisherigen Doppelstöckern kommt es alle 10.000 Kilometer zu einer Störung. Also der neue Dosto-Zug ist immer noch 3-mal unzuverlässiger als die bisherigen Züge.
Einigen Passagieren war bei früheren Fahrten schlecht geworden. Und Ihnen heute?
Ich kann es nachvollziehen. Also schlecht ist mir jetzt nicht gerade geworden, aber etwas Sturm im Kopf war mir dann also schon. Dieser Zug, der gondelt und schaukelt da wirklich durch die Landschaft. Das ist also deutlich mehr als die bisherigen Züge. Und auch die zahlreichen Bahnexperten, die bei der SBB MK da mitgefahren sind heute, die haben mir gesagt, es sei keine Änderung gegenüber früheren Fahrten feststellbar, eher noch im Gegenteil. Auch SBB-Mann Hähne war mit dieser Maifahrt heute nicht zufrieden. Er meinte aber, dass man bei diesem Bombardier-Zug, der eben heute nach Basel fuhr, diesbezüglich auch noch gar nichts verbessert habe. Wirklich ruhig läuft der Zug eh nur bei hohen Tempi, auf der Neubaustrecke Olten-Bern, aber dort ist er ja noch nicht im Einsatz.
Der Dosto verkehrt ja zurzeit erst auf Interregio-Strecken. Vorgesehen wäre er aber für die IC-Strecke St. Gallen-Genf. Wann ist es denn soweit?
Ja, das steht noch in den Sternen. Einen Zeitpunkt hat die SBB auch heute nicht nennen können oder wollen, was das betrifft. Und auch, dass erste Züge auf IC-Strecken bereits im Sommer verkehren, das ist noch völlig ungewiss. Geplant ist Stand heute, dass ab Fahrplanwechsel im Dezember die neuen Bombardier-Züge auf einer ersten IC-Strecke eingesetzt werden, und zwar zwischen Zürich und Chur. Ob so kommt, wir bleiben dran.
Danke, Ivan Santoro, für Ihre Eindrücke der Testfahrt mit dem Dosto-Zug und die Informationen. Mehr zum Leben, so lautet die offizielle Forderung des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes am heutigen 1. Mai, der Tag der Arbeit. Aber was heißt eigentlich mehr zum Leben? Heißt das wirklich einfach mehr Lohn oder mehr Rente? Heißt mehr zum Leben möglicherweise für jede Einzelne, für jeden Einzelnen etwas anderes? Inlandredaktor Peter Maurer hat nachgefragt. Dort, wo derzeit Tausende unterwegs sind, wo es scheinbar fast alles gibt zum Leben. An der größten Frühlingsmesse der Schweiz, an der BEA in Bern.
Hier, in diesem riesigen Einkaufsparadies, in dieser gewaltigen Wellnesswelt, in diesem gigantischen Grillland, will sich auch die Politik verkaufen und bläst Luftballone auf. Am Stand der Freisinnigen sind sie blau und pink. Braucht es mehr zum Leben?
Sicher, ja. Ja, ja. Mehr Zufriedenheit, mehr Glück, mehr Motivation.
Ja, jetzt gehen wir im Paradies. Also, wo willst du denn noch mehr suchen als hier zum Leben?
Es hat sicher immer Einzelne, wo man noch etwas dran machen kann, wo man etwas machen muss. Aber im Grossteil hier geht es sehr gut.
Leben ist immer gut, aber das Schönste am Leben ist die Arbeit. Die muss man mal haben, genug arbeiten. Dann kann man das, auch das Leben geniessen in Freiheit.
Knapp dran sein und wenig Geld haben. Wenn man das mal erfährt, das ist wirklich schlimm. Wenn man eine 100%-Stelle hat und nicht genug Geld hat für seine Familie, dann ist das wirklich schwierig. Das gibt es leider in dieser Schweiz, ja.
Das sagt nicht eine Bürgerliche, sondern die linke Frau am Stand gleich nebenan. Hier bei den Sozialdemokraten wird am Glücksrad gedreht. Nicht alle haben Glück, wie Sie.
Mir geht es sehr, sehr gut. Ich bin privilegiert. Ich werde mich dafür einsetzen, dass es eben anderen auch gut geht. Das ist manchmal schon Zufall, dass man in eine Familie hineingeboren wird, wo man eine gute Ausbildung haben kann, dass man dann eine gute Stelle findet, eben für sein Leben, der genug hat, mehr zum Leben.
Am Stand rechts sagt eine Freisinnige zur Parole von links.
Mehr zum Leben, das brauchen wir alle, ob wir grün, rot, blau oder violett sind. Da sehe ich gerade sofort die Lebensqualität. Da sehe ich eigentlich, dass man dem anderen ein bisschen mehr müsste gönnen.
Die Frau wurde übrigens am 1. Februar 1959 geboren, just am Tag, als die Schweizer Männer das Frauenstimmrecht ablehnten. Heute ist sie Gemeindepräsidentin. Die Zeiten haben sich geändert, aber das Rösli-Spiel dreht immer noch. Max Frischselig, der Schriftsteller, hat einst in seinem berühmten Fragebogen gefragt, was fehlt Ihnen zum Glück?
Mir fehlt nichts zum Glück. Ich bin wunschlos glücklich. Und wenn man Arbeit hat, dann ist man glücklich.
Sagt der Mann vom Chalet Center. Holz ist heimelig, heißt es dort. Der Mann arbeitet sehr gern und sehr viel. Und er lacht.
Genau, pausen kann ich dann, wenn ich dann gestorben bin.
Mehr zum Leben. Das bedeutet Gesundheit, sagt die Frau beim Kinderschminkstand.
Die Umwelt ist für mich ein grosses Thema, mehr zum Leben. Also ich denke, so wie wir im Moment umgehen mit damit, ist das weniger zum Leben als mehr zum Leben.
Und wichtig sei, dass sie auch als Rentnerin noch eine Aufgabe habe.
Also gefragt sein, es klingt komisch, gefragt sein, dass man noch jemand ist, statt dass man noch wahrgenommen wird. So, ja, ja.
Und man fragt weiter. Zwei alte Frauen. Wie viel Geld möchten sie besitzen?
Dass man einfach leben kann. Dass man sein kann.
Das lernt. Mir sagt manchmal sogar, mein Sohn, ich brauche zu wenig.
Hier sei so viel Überfluss, so viel Überflüssiges.
Nein, geht mal da in die Halle, wie sie nachher laufen, für was? Säubeli, Creme, Massier, Stuhl, wo so Bäuerli auf und runter gehen. Furchtbar zum Teil mit dir. Oh nein, wir gehen zufrieden hey.
Zufrieden mit dem, was man hat. Am Boden sitzen die Jungen, Siebtklässler, chillen beim BA-Besuch, kurz vom Handy aufschauen und sagen:
Ich habe eine Familie, ich habe Kollegen und es geht mir gut. Und darum habe ich eigentlich nichts, was ich brauche noch.
Mehr zum Leben. Die Forderung am Tag der Arbeit. Der Mann vom Lederstand, ein Deutscher, fragt:
Wer stellt denn die Forderung?
Die Gewerkschaften.
Gewerkschaften machen ihren Job, die leben davon. Die leben vom Fordern, andere leben vom Arbeiten. Die Gewerkschaft ist vom Fordern zum Fordern da.
Trotzdem nochmals, was fehlt Ihnen zum Glück?
Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Muss ich echt nachdenken. Mir fehlt nichts. Vielleicht etwas Ruhe. Etwas Ruhe, ja. Mehr nicht.
Derweil bläst die Politik weiter Luftballone auf. Manchmal platzen sie, sagt der Mann am FDP-Stand. So wie das im richtigen Leben auch passieren kann.
Ja, das ist so. Da hat man manchmal nicht viel Einfluss. Das kann einfach von außen kommen. Sei es von Gesundheit oder sonst irgendwelche Umstände. Das ist noch schwierig, ja.
Die Reportage von Peter Maurer. Vom 1. Mai in der Schweiz zum 1. Mai in Ungarn. Ausgerechnet heute, am Tag der Arbeit, verlieren beim ungarischen Fernsehsender HIR-TV alle ihren Job. Denn regierungsnahe Medien haben den regierungskritischen Sender übernommen. Unter denen, die ihre Stelle von einem Tag auf den anderen räumen müssen, sind auch die Journalisten Agnes Djör und Joba Horvat. Die beiden sind ein Paar und gehen unterschiedlich um mit dem Rauswurf. Ihre Geschichte ist auch eine Geschichte über Journalismus in Ungarn. Osteuropa-Korrespondentin Sarah Nowotny.
Letzte Nacht, da hatte Agnes Gür wieder diesen Traum.
I dreamt tonight that I went back and I talked to people working for Modern MZ Now and I said, how could you do this?
Wieder stürmt sie im Traum dorthin, wo frühere Kollegen aus der Ära der Zeitung Magyar Nemzet jetzt arbeiten. Wieder ruft sie ihnen zu, wie konntet ihr bloß? Damit meint sie, wie konntet ihr euch bloß auf die Seite der Regierung stellen? Heute ist Magyar Nemzet ein Sprachrohr der ungarischen Regierung. Wer dort arbeite, sei kein Journalist mehr, sagt Agnes Kür in einem Budapester Café, sondern Karrierist. Früher war Magyar Nemzet eine angesehene konservative Zeitung, unabhängig, sagt Kür. Bis sie vor einem Jahr eingestellt wurde. Der Besitzer, ein ungarischer Unternehmer, hatte sich mit Ministerpräsident Viktor Orbán verkracht. Orbán begann, ihm das Geschäftsleben schwer zu machen. Da wollte der Mann nichts politisch Heikles mehr besitzen, sicher keine Zeitung mehr. Und der Albtraum für alle bei Magyar Nemzet begann.
My husband called me and he was kind of teared up.
An dem Tag war ich nicht im Büro. Mein Mann rief an in Tränen. Der Chefredaktor habe alle im Flur zusammengetrommelt, habe halb lachend gesagt, es ist vorbei, Leute, ohne Feingefühl. Am nächsten Tag erscheine die letzte Ausgabe. Agnes Kür und ihr Mann Csaba Horváth hatten vor diesem Tag jahrelang für die Zeitung gearbeitet, sich dort verliebt. Nach dem Rauswurf wählten sie unterschiedliche Wege. Er arbeitet als investigativer Journalist. Sie ist zu Hause bei der kleinen Tochter. Ich bin desillusioniert, lese kaum noch Nachrichten, sagt sie. Die Medienwelt in Ungarn ist recht eindimensional geworden. Ein Gesetz hat dafür gesorgt, dass Vertraute von Ministerpräsident Orbán fast alle wichtigen Entscheidungen treffen. Sondersteuern für ausländische Konzerne haben diese dazu gebracht, ihre ungarischen Medien zu verkaufen. Die Regierung hat unbequeme Medien finanziell ausgehungert, schaltet dort keine Werbung mehr. Es gibt nur noch eine Handvoll unabhängiger Medien, vor allem Internetportale. Für eines von ihnen arbeitet Csaba
Horváth.
Auch ich bin frustriert, sagt er. Egal wie groß der Skandal sei, den er aufdecke, es passiere nichts. Keine Reue, keine Rücktritte. Csaba Horváth hat zum Beispiel herausgefunden, dass der Industrieminister in einer Wohnung im Schlossbezirk von Budapest wohnt, für die er viel zu wenig Miete bezahle. Eine halbe Nacht stand der Journalist in der Kälte, um ein Beweisfoto vom Minister zu schießen. Als dieser endlich nach Hause kam, lachte er dem Journalisten bloß in die Kamera, wohlwissend, dass er nichts zu befürchten habe, sagt Horváth. Es sei schlimm, dass man die Leute nicht mit Fakten überzeugen könne. Die Ungarn hätten nie gelernt, was objektiver Journalismus sei. Der habe einfach keine Geschichte im Land. Falls das stimmt, von den Staatsmedien werden es die Leute auch nicht lernen. Das Staatsfernsehen zeigte zum Beispiel ein Video aus Kairo und behauptete, es handle sich dabei um die berüchtigten Szenen aus jener Silvesternacht in Köln, in der Frauen belästigt wurden.
Here, the better you are, sometimes, the more homeless you feel.
Je besser, das heißt, je unvoreingenommener ein Journalist ist, desto weniger Publikum hat er, sagt Agnes Györ. In Ungarn sei Journalismus fast immer Meinung, fast immer Politik. Schlecht auch für Freundschaften.
People who used to be our friends would still call my parents and tell us.
Noch heute riefen Leute, die früher Freunde waren, ihre Eltern an und sagten, eure Tochter ist eine Verräterin. Sie hat für jemanden gearbeitet, der gegen Ministerpräsident Orbán ist.
I really don't think that's very nice or Catholic, to be honest.
Und trotzdem, sagt ihr Mann. Ich mag meinen Beruf immer noch, hoffe immer noch, dass ich einige Augen öffnen kann. Manchmal ist seine Frau neidisch auf ihn, wenn er wieder Informanten trifft, wenn sie sein Engagement spürt. Journalismus war früher alles für uns. Heute versuchen die beiden, nicht zu viel darüber zu reden und andere Träume zu finden.
Bei der Unternehmenssteuerreform waren die Fronten noch klar und klassisch. Rechts dafür, links dagegen. Bei der Steuer-AHV-Vorlage, über die wir in 3 Wochen abstimmen, sieht es anders aus. Ja dazu sagen von rechts die FDP, CVP, BDP und die Arbeitgeber. Ja sagt aber auch die SP. Wie ist es möglich, dass bei dieser Version der Firmensteuerreform plötzlich auch weite Teile der Linken zustimmen können? Jan Baumann.
Gut 2 Jahre ist es her, da half Travail Suisse, die Dachorganisation der Arbeitnehmenden, kräftig mit, die Unternehmenssteuerreform 3 an der Urne zu versenken. Nun aber verteidigt Travail Suisse-Präsident Adrian Wüthrich das überarbeitete Gesetzespaket. Diesmal brächten die 2 Milliarden Franken zusätzlich für die AHV den nötigen sozialen Ausgleich. Und diesmal gebe es keine Steuergeschenke an die Großkonzerne. Im Gegenteil, sagt der Gewerkschafter und SP-Nationalrat Wüthrich.
Die großen Unternehmen werden effektiv mehr bezahlen, weil sie werden gewisse Privilegien nicht mehr haben, die sie heute haben.
Und die neuen Steuererleichterungen kämen allen Firmen zugute, vor allem seien sie international akzeptiert.
Diese Anpassung ist wichtig, damit in der Schweiz Arbeitsplätze und Steuereinnahmen möglichst erhalten werden können. Und das ist wichtig und hilft am Schluss der ganzen Gesellschaft und auch den Arbeitnehmenden.
Tatsächlich hat sich einiges verändert seit dem Nein im ersten Anlauf 2017. Im Vergleich zu damals ist die Wirtschaft bereit, auf eine ganze Reihe von Vorteilen zu verzichten. Dazu nur ein Beispiel: die Besteuerung der Dividenden. Aktionärinnen und Aktionäre müssen neu Erträge aus größeren Firmenbeteiligungen beim Bund höher versteuern. In den Kantonen gibt es dazu ebenfalls strengere Regeln. Die Wirtschaft habe in diesem Punkt eingelenkt, bestätigt Hans-Ulrich Biegler, FDP-Nationalrat und Direktor des Schweizerischen Gewerbeverbands.
Es ist richtig, die KMU haben in diesem Bereich Konzession gemacht,
räumt er ein. Trotzdem spricht Biegler von einer fairen und ausgewogenen Gesamtlösung.
Das ist ein vernünftiger Kompromiss, wie er vielfach in unserem Land gewählt wird.
Entscheidend sei für ihn, dass dabei der Firmenstandort Schweiz attraktiv bleibe.
Und das bedeutet auch für die KMU ein günstiges Steuerklima.
Nicht zuletzt dadurch, dass im Zuge der Reform viele Kantone ihre ordentlichen Steuersätze für sämtliche Firmen senken wollen, die großen und die kleinen. Allerdings, genau daran stören sich die Gegner der Vorlage auf der linken und grünen Seite. Sie warnen vor Steuerausfällen für die öffentliche Hand. Doch SP-Nationalrat Adrian Wüthrich will primär vorankommen bei den Reformen.
Lieber einen Schritt machen, der auch allen nützt. Und deshalb lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach,
sagt der Gewerkschafter. Er klingt dabei für einmal ähnlich wie sein bürgerlicher Nationalratskollege Hans-Ulrich Biegler vom Gewerbeverband. Das ist kein Zufall, sondern zumindest ein Zeichen dafür, dass sich sowohl Arbeitnehmer- als auch Arbeitgebervertreter bewegt haben bei dieser Abstimmungsvorlage.
Jan Baumann. Und noch zur Erinnerung, die SP und der Schweizerische Gewerkschaftsbund haben offiziell Stimmfreigabe beschlossen bei der Steuer-AHV-Vorlage, über die wir in knapp 3 Wochen abstimmen. Zum Tagesgespräch. Japans neuer Kaiser Naruhito hat heute sein Amt angetreten. Der Kaiserwechsel erfolgt im Augenblick, in dem das Land vor großen Herausforderungen steht. Welchen beleuchten wir mit dem langjährigen Japan-Korrespondenten Wieland Wagner, gleich im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Jonas Liniger.
Die südafrikanische Mittelstreckenläuferin Caster Semenya muss ihren überdurchschnittlich hohen Testosteronspiegel mit Medikamenten künstlich senken, sonst darf sie nicht mehr an Rennen teilnehmen. Der Internationale Sportgerichtshof in Lausanne hat die Beschwerde der intersexuellen Sportlerin abgewiesen. Der neue Doppelstock-Fernverkehrszug ist laut SBB stabiler unterwegs. Fortschritte meldet das Bahnunternehmen auch punkto Schütteln. Nach Anpassungen hätten Messungen eine spürbare Verbesserung bei der Laufruhe der Züge gezeigt. In London ist die Erweiterung des Flughafens Heathrow auf eine dritte Piste näher gerückt. Ein Richter hat an einem der höchsten Gerichte des Landes Klagen von Umweltaktivisten abgelehnt.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.